Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Der Schwägerrat ist wieder da.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Fetzer.
Hurra, hurra, der Schwägerrat ist da.
Also, ich muss erstmal ein ganz großes Flop loswerden. Oder einen großen Flop, wollte ich eigentlich sagen. Das sind wir beide, ne? Wir haben es am Wochenende nicht geschafft, unseren Abonnenten die Best of Seven zu liefern. War einfach zu viel los. Tut uns leid, hätten wir vielleicht vorher mal ankündigen können. Aber hat sich dann so ergeben. Also, Flops sind erstmal wir. Sorry dafür. Wird wieder anders diese Woche.
Genau, ich habe es bei manchen Freunden auch schon gesagt, wo ich auch einen kurzfristigen Termin absagen musste. Sorry, mein Auto hat gebrannt. Ich habe leider keine blödere Ausrede. Aber in dem Fall ist es wirklich so gewesen. Keine weiteren Einblicke dazu, aber es ist wirklich so gewesen.
Ja. Und ich war 3 Tage in Italien, das war halt irgendwie scheiße geregelt.
Das ist auch geil. Ich war 3 Tage in Italien, Fußball schauen und bei dir hat halt das Auto gebrannt. Nee, nichts passiert, alles gut. Ja, aber manchmal, genau, da kommt was dazwischen, was man nicht so einkalkuliert.
An ja, diesem jetzt, geiler Übergang jetzt, oder? Weißt du, wer auch brennt?
Eigentlich brennen zwei. Also eigentlich gibt es ja zwei Nummer eins, ne? Oder zwei erste Meldungen. Und das ist immer so schwierig auch. Wir beide sind ja ausgebildete Journalisten. Bei mir möchte man es gar nicht meinen, aber es ist tatsächlich auch so, ja, 2 Jahre Ausbildung. Und dann lernst du bei den Nachrichten, ja, was kommt auf die Eins? Ja, die wichtigste Nachricht kommt auf die Eins. Und was ist, wenn es zwei wichtige Nachrichten gibt? Wir hatten damals das Beispiel, Deutschland wird Fußballweltmeister oder Deutschland wird Olympiasieger im Eishockey und gleichzeitig stirbt aber die Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler oder tritt zurück, ja. Das sind zwei Sachen, die kommen jeweils auf die Eins. An diesem Wochenende muss ich sagen, ja, Rekord der Kölner Haie und das erste Torwart-Tor der DL-Geschichte, das erste Richtige. Ja. Also müssen eigentlich beide auf die Eins, oder?
Ja, aber ich finde, die Kölner sind doch ein bisschen einziger, ehrlich gesagt, weil sie halt den ewigen Rekord geschafft haben. Und wir haben jetzt seit Wochen darüber gesprochen, dass sie es schaffen können. Und jetzt haben sie es geschafft. Wieder 2 Siege, 16 in Folge. Wahnsinn.
Und ich finde es auch ganz passend, dass es dann zu Hause passiert, vor 18.600 Fans, ausverkauft, also eine entsprechende Kulisse. Man muss sagen, die Nürnberger Ice Tigers haben sich gewehrt. Ne? Es war gut 2 Minuten vor dem Ende noch 3-2. Am Ende 5-2 durch 2 Empty Netter. Aber Köln hat's geschafft, 16. Sieg in Serie, diesen Rekord, der 25 Jahre fast gehalten hat, von den Adler Mannheim gebrochen. Und sie machen es natürlich über die Offensive, über die Defensive, über die Special Teams, über alles. Wir haben es oft genug thematisiert, sowohl hier im Podcast als auch geschrieben. Er muss schon auch sagen, nur in einem der letzten 9 Spiele haben sie mehr als 2 Gegentore kassiert. Beim 5-4 gegen Ingolstadt und die haben die beste Offensive. Also die machen, Juvon haben wieder beide Spiele gemacht jetzt am Wochenende und super Fangquote. Also ja, das ist auch in Richtung Playoffs schon ganz cool, wie die verteidigen und wie sie defensiv spielen und was sie für Torwartspiele haben.
Absolut. Und vor allem, wenn wir dann noch auf die Stürmer gucken, die auch wieder funktionieren. Also McLeod, haben wir ja drüber gesprochen, war länger nicht da. Am Wochenende auch wieder 2 Tore, 2 Vorlagen, also 4 Punkte gemacht. Das sieht einfach gut aus, was die Kölner da so machen.
Ja, und die Zuschauer habe ich angesprochen, 18.600 ausverkauft. Der Schnitt in dieser Saison 17.995. Also die werden den noch über 18.000 heben. Ja. Und natürlich ist das auch sensationell. Und wenn du das dann in der Saison schaffst, indem du einen neuen Rekord bei der Siegesserie aufstellst und vielleicht sogar noch deutscher Meister wirst, dann ist die Saison perfekt.
Aber so ein bisschen hin. Dann kommen wir jetzt mal zu einem anderen Nummer-1-Thema, nämlich zu Herrn Strahlmeier. Er schießt ein Tor und ich habe gestern extra nochmal nachgeschaut, es war jetzt nicht rein statistisch gesehen das erste Tor, sondern es gab ja schon früher schon mal Leute, die ein Tor, also schon früher schon mal Torhüter in der DEL, die ein Tor gemacht haben. Aber es war das erste, in Anführungszeichen, richtige Tor, denn er hat wirklich von hinten sich den Puck geschnappt, über alle drüber weggeschossen und das Ding im Tor versenkt. Vorher die anderen waren Tiefensee, Pelletier, Wesslau und Petzold, aber da waren es halt eher so Tore wie, sie waren halt als letztes dran und da gab es ein Eigentor oder sowas in der Art. Ne? Aber Strahmeier hat wirklich ein richtiges Tor geschossen. Respekt.
Ja, und ich frage mich ja immer, wie oft denken Torhüter, wenn sie da so eine halbe Minute vor dem Ende Empty Net auf der anderen Seite eine Scheibe fangen, wie oft denken die ran, hey komm, ich werf das Ding einfach auf den Boden und dann schieße ich einfach mal. Das muss dir doch dauernd irgendwie in den Kopf kommen. Und trotzdem gibt es die Situation, dass du jetzt wirklich nicht ein Monster-Safe auspacken musst, sondern wirklich halt mal vielleicht eher so ein Routine-Safe hast mit der Fanghand und dann kommt auch kein Druck und dann ist auch noch der Weg da in Richtung leeres Tor frei. Diese Situation gibt es gar nicht so oft. Aber ein bisschen zocken musst du trotzdem, ne?
Absolut. Und meistens versuchen sie es ja, wenn die Mannschaft schon mit 2 Toren führt, dann hat der Gegner halt kein Torwart drin. Jetzt war es ja nur 1, ne? Und das ist schon ein Unterschied, es dann zu versuchen, ehrlich gesagt.
Übrigens dazu nochmal Ergänzung: die meisten Punkte unter den Torhütern in der DL-Geschichte Klaus Merk, ja, bekannt dafür, dass er gern mitspielt. 30 Assists hat der gehabt, also davon ist das in Strahlmeier jetzt noch ein bisschen entfernt. Aber Klaus Merk hat kein Tor geschossen, also weder richtig, in Anführungsstrichen, noch eben, als er dann irgendwie als Letzter dran war. Aber 30 Assists hat er geschafft.
Ja, kommen wir zu Flops. Da müssen wir schon wieder mit den Eisbären reden. Ne? Man denkt ja irgendwie jedes Mal so, okay, jetzt haben sie es. Jetzt sind sie dabei. Und dann kommt wieder der nächste Rückschlag. Ja, und den gab es jetzt 1-4 in Frankfurt. Und Frankfurt ist jetzt wahrlich keine Mannschaft, die relativ regelmäßig Spiele gewinnt. Ne? Also davor waren 7 Niederlagen in Serie. Und dort dann mit 1-4 zu verlieren, finde ich, ist nicht der Anspruch der Eisbären Berlin.
Nee, kann doch nicht sein. Und es ist wirklich eine insgesamt komische Saison, weil du denkst dann, ja, okay, jetzt kommen sie, ja, jetzt geben sie Gas, jetzt sind sie dran.
Jetzt ist man wieder da und blablabla, ne, und running und, aber irgendwie.
Genau, naja. Es fallen dann trotzdem auch immer wieder Spiele aus, das muss man auch sagen, also, aber bei so einer Mannschaft wie den Eisbären Berlin, also ich schaue jetzt nochmal rein ins Lineup, die hatten 4 komplette Reihen mit dabei, die hatten auch 7 Verteidiger, also die sind komplett aufgestellt, die können sich entscheiden, wen sie ins Tor stellen, in dem Fall war es dann Stettmer und Hildebrand war Backup, also 4 komplette Reihen sind es nicht, sorry, es sind 3 komplette Reihen, aber es sind zumindest 11 Stürmer und 7 Verteidiger, also auch nicht so, dass die dann extrem ersatzgeschwächt in der Zahl der Spieler sind. Logisch waren sie über die Saison extrem ersatzgeschwächt, was die Qualität der Spieler anbelangt. Natürlich mit dem langen Wismann-Ausfall vorneweg, aber auch Running, der viele Spiele verpasst hat. Byron, der jetzt ausfällt. Also einfach wirklich wichtige Baustellen dieser Mannschaft. Aber es ist irgendwie eine Saison, die einfach so holpert. Und dann gerade irgendwie so ein Spiel gegen Frankfurt zu verlieren, die davor alles verloren haben und irgendwie so gefühlt auch schon abgeschlossen haben mit dieser Saison und dann auch mit 1-4, ist jetzt nicht würdig für den deutschen Meister.
Und war die 16. glatte Niederlage, das hatte man im letzten Jahr noch nicht so oft bei den Berlinern. Dann gucken wir nochmal ganz nach unten, auch ein Flop natürlich wieder Dresden. Und es ist ja jetzt nur noch ein Spiel bis zur Olympiapause. Wären aber noch 2, hätte Dresden jetzt schon vor Olympia rechnerisch komplett absteigen können. Denn die Eislöwen haben jetzt bereits 16 Punkte Rückstand. Es sind ja nun noch 9 Spiele. Dann wären es ja nur noch 7. Sie hätten theoretisch dann nochmal 6 Punkte mehr Rückstand haben können. Und dann wären es schon 22 und die kann man in 7 Punkten nicht mehr aufholen. Das heißt, die Eislöwen werden ganz knapp davor verschont sein, dass sie zur Olympiapause schon als rechnerisch Absteiger feststehen. Aber natürlich sind sie das trotzdem.
Ein weiterer Flop ist für mich das Schneckenrennen um Platz 10. Ne? Da denkst du so, okay, die Augsburger Panther dann ein Wochenende, jetzt sind sie wieder da, jetzt kommen sie, geben sie wieder Gas in Richtung Platz 10. Jetzt haben sie beides verloren, aber Abstand auf Schwenningen ist gleich geblieben, weil auch die Schwenninger Wildwings, die sind aktuell 10. mit 54 Punkten, eben auch beides verloren haben. Und neben den von dir schon angesprochenen Dresden, für die sind es jetzt 7 Niederlagen in Serie, waren eben Schwenningen und Augsburg die einzigen beiden Mannschaften am Wochenende, die beide Spiele verloren haben. Übrigens, morgen Augsburg gegen Berlin. Die einen kämpfen um Platz 10, die anderen kämpfen von Platz 6. Die Berliner waren ja am Freitag schon auf Platz 6, haben den 6. Platz dann wieder abgegeben mit dieser Niederlage gegen Frankfurt. Ja, und jetzt das direkte Duell am morgigen Dienstag zwischen diesen beiden Mannschaften.
Dann reden wir wieder über 2 positive Sachen, nämlich über Mannheim und Straubing. Die haben am Wochenende beides gewonnen und bei Straubing kam das zuletzt ja nicht so wirklich vor. Also gab viele Niederlagen davor, jetzt sind die Straubinger wieder auf Rang 5, auch nur 2 Punkte hinter Ingolstadt, nur 4 hinter München, also da ist jetzt nach wie vor noch alles drin. Es gab ein 5-4 gegen Frankfurt, das war natürlich die Rückkehr von Tom Pokel nach Straubing und es gab ein 4-2 bei den Freunden des Iserlohn, also abgesehen davon, dass sie die Spiele gewonnen haben, war auch beides emotional.
Die sind 10. aktuell, oder? Die Iserlohn Roosters. Die waren ja schon qualifiziert doch für die erste Playoff-Runde. Hattest du doch ja, eigentlich schon. Genau. Also so selbst das, wenn die das, nicht unter den ersten 10 sind, dann spielen sie trotzdem Playoffs. Weil von dir kriegen sie die Playoffs.
Natürlich, absolut. Ja. Zu Recht auch.
Mannheim auch 2 Siege, 4-3 im Shootout gegen München. Ein enges Spiel, immer ja
hast
weiterhin.
Hast du die Bude vom O'Donnell gesehen? Junge, fast eine Rakete.
Kann er, ja. Schießen kann er, ja. Also er kann viel, aber er schießt auch gerne und er schießt auch gut in dem Fall. Also knapper Sieg da für Mannheim gegen München. Es ist auf jeden Fall ein Prestigeduell, kann man nicht anders sagen. Und das Ganze natürlich auch wichtig im Kampf um Platz 2, das direkte Duell eben gegen einen Konkurrenten mit München. Und davor 2-1 gegen Wolfsburg. Heißt also, ja, Mannheim, Straubing und eben die Kölner Haie, die drei Mannschaften mit 2 Siegen am Wochenende. Und dann noch ein Einzelspieler, denn Devin Williams ist zurück, macht sein erstes Spiel seit 2 Monaten, lange verletzt ausgefallen. 4-1 gegen Schwenningen, 22 von 23 Schüssen gehalten, da beim Ingolstädter Sieg. Und damit hat jetzt Devin Williams seine letzten 6 Spiele in Serie gewonnen, weil 5 vor der Verletzungspause plus das eine. Also die Ingolstädter haben da jetzt nochmal weitere Unterstützung auf der Torwartposition im Kampf um einen möglichst guten Platz vor den Playoffs. Und ich würde schon sagen, so auch wie Bruce Schuh bis jetzt gespielt hat, Devin Williams ist da die Nummer 1 beim ERC Ingolstadt. Mal schauen, wie da die Rotation jetzt in den nächsten Wochen aussieht.
Und für uns ist das natürlich ein Streak, denn wir haben ja gesagt, Verletzungen beenden einen Streak nicht. Auch wenn das lange her ist, dass er gespielt hat, aber trotzdem ist das für uns ein Streak. Ab in die DEL2, ab oder apropos Streak. Was die Haie oben sind, sind die Krefelder unten. 11. Sieg in Folge und wie viele Tore die schon wieder schießen. 4-1 gegen Krimmitschau, 5-3 gegen Bietigheim. Wie gesagt, der 11. Sieg in Folge. Und am Freitag war ein ganz besonderer Tag. Marcel Müller hat sein 1000. Profispiel gemacht. Also das ist natürlich alles eingerechnet. Sei es Nationalmannschaft, sei es Ausland, sei es Deutschland, sei es Playoffs, sei es Hauptrunde. Alles, was es da so gibt. Und er hat das auch ganz gut gemacht, würde ich sagen. In dem Spiel ein Tor und eine Vorlage. Und noch bessere Nachrichten für Krefeld. Der nächste Leistungsträger hat nämlich verlängert. Vorher war es ja schon Max Newton und jetzt auch Davis Van Dane. Also egal, ob es weitergeht in der ersten Liga oder weiter in der zweiten Liga, die Krefelder sind auf jeden Fall in der Lage, ihre Topspieler zu halten.
Müssen auch da auf die Rekordliste schauen. Was ist eigentlich die längste Siegesserie? DL2-Rekord, 18 Spiele, aufgestellt von den Löwen Frankfurt in der Saison 2016-17. Und wenn wir jetzt zweite Bundesliga nehmen, also noch nicht DEL, DL2-Zeiten, Wolfsburg im Jahr 2007, als es offiziell noch zweite Bundesliga eben hieß, damals 19 Siege in Serie. Also ein bisschen hin haben die Krefeld-Pinguine da noch. Aber kann man schon sagen, oder? Die Haie der zweiten Liga, die Krefeld-Pinguine.
Absolut, haben auch 9 Punkte Vorsprung. Ne? Quatsch, 11 Punkte Vorsprung haben wir natürlich ein Spiel weniger als Kassel. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus, dass die Krefelder als Nummer 1 dann in die Playoffs gehen. Aber wir müssen über das reden jetzt bei den Flops, über das wir schon diese Saison mehrfach gesprochen haben. Die Jubiläumsspiele laufen irgendwie nicht. Ne? Also erst Düsseldorf 1-6 gegen Rosenheim war es. Dann hat Kaufbeuren doch sein Jubiläumsspiel gehabt zum 80-Jährige, Düsseldorfer 90-Jährige, dann 80-Jährige, 1-6 und jetzt hat Nauheim sein 80-Jähriges gefeiert und lief auch nicht, ne?
Ja, nee, gewinnen haben sie verloren gegen Kaufbeuren dann sogar am Ende.
Ne? Ja, das muss nicht zwingend sein, genau, ne?
Schöne Choreo, Hall of Fame-Aufnahmen, aber dann hat er auch die dritte Heimniederlage in Folge kassiert. Tabellenzwölfter jetzt Bad Nauheim, 9 Punkte von den Playoff-Plätzen weg. Also, so schön das ist mit den Jubiläen und mit diesen Feierlichkeiten, ist dann auch wichtig, im Hier und Jetzt dann die Siege zu holen und das gelingt den Mannschaften.
Sollte nicht nur vor dem Spiel gut sein, genau, ne? Die sollte vielleicht auch während und nach so einem Jubiläum gut sein, aber das ist irgendwie aktuell bei keinem DL2-Team. Da müssen wir nach Weiden gucken. Ich meine, das ist ja alles strange, was da läuft. Erinnern wir uns, dass vergangene Saison der Verein mehr oder weniger insolvent war. Und dann ging es da ja irgendwie doch noch weiter und Geld wurde gesammelt und alles. Ne? Und jetzt diese Saison gab es ja schon wieder Ärger, haben wir auch letztens drüber gesprochen, dass die Ticketpreise so auf einmal erhöht wurden, um teilweise mehr als 30%. Und die Fans sich dachten, wollte jetzt nicht verarschen, was ist da los? Und jetzt wird einfach der Trainer entlassen, Sebastian Buchwieser. Und das ist ja nicht irgendwer, das ist ja der Mann, der die Weiden da vor 2 Jahren zur Oberligameisterschaft geführt hat und damit halt zurück in die DEL2. Und vergangenes Jahr, trotz der ganzen Kirmes, die da stattgefunden hat, hat er es immerhin geschafft, die Weiden auf Rang 7 zu führen, ist Trainer des Jahres in der DL2 geworden und jetzt ist er einfach gefeuert.
Ja, und du musst ja auch sagen, die sportliche Situation ist ja auch nicht so schlecht von Weiden. Also wenn das eine Mannschaft ist, die Kontakt hat zu den Top 10 und die haben sie aktuell noch mit 6 Punkten, also kann natürlich trotzdem sein, dass sie wieder Playdown spielen, aber der Anspruch muss ja schon auch sein, das kann schon mal passieren, dass man eben sich gerade noch so hält wieder in der DL2. Also das ist jetzt so vom Gefühl schon so ein Team, was so, ja, zwischen DL2, Oberliga, vielleicht mal DL2, erste Playoff-Runde so angesiedelt ist. Aber man kann nicht irgendwie erwarten, dass diese Mannschaft da irgendwie in die Top 6 da reinmarschiert. Bei den ganzen Konkurrenten und auch dem finanziellen Background, die anderen haben. Insofern fand ich auch, dass es eine komische Geschichte ist. Tatsächlich bin ich ja jetzt nicht so tief drin in der DL2, aber diese Mitteilung, dass Sebastian Buchwieser entlassen worden ist, das hat mich schon sehr, sehr überrascht.
Ja, und dann, wenn ihr den aktuellen Artikel in der Eishockey News dazu lest oder den Kommentar, den der Tim Hess geschrieben hat, also da werden ja noch so andere Sachen erzählt, ne? Weil es ist ja dann letztes Jahr ein neuer Eigner gekommen aus den USA, der hat dann wohl durchgesetzt, dass Torwart Michael McNiven geholt wird. Und dieser Eigner wollte dann auch irgendwie Herrn Buchwieser davon überzeugen, dass der Mann jetzt auch immer spielen muss, obwohl der vergangene Saison sogar nur noch Goalie-Coach war und selber gar nicht mehr aktiv war. Also da ist auch zwischenmenschlich einiges im Argen gewesen, ob das jetzt wirklich nur daran liegt, dass die Weiden aktuell, also die Entlassung, ob das jetzt nur daran liegt, dass die Weiden aktuell nicht auf dem Playoff-Platz steht, lassen wir mal dahingestellt sein. Also macht alles gar keinen guten Eindruck, was da gerade in Weiden passiert.
Ich habe gerade gesagt, 6 Punkte Rückstand auf Platz 10 von den Blue Devils Weiden. Auf diesem 10. Platz stehen die Lausitzer Füchse nach einem 6-Punkte-Wochenende. 2-1 gegen Regensburg, 4-2 in Düsseldorf. Beide Goalies extrem stark an diesem Wochenende. Pascal Seidel 95%, Leonard Neisse 94,6%. Die ersetzen momentan die Nummer 1, Anthony Marone. Wobei, wir Sieg in Düsseldorf, da hast du noch was zur Schiedsrichterleistung zu sagen, glaube ich.
Ja, also, ich äußere mich ja eigentlich so gut wie nie zu Schiedsrichtern. Ich mache das ja auch nie in meinen Texten, weil das klingt immer so peinlich, so Fanjournalist, ist einer beleidigt, dass seine Mannschaft verloren hat und dann man die Schiri schuld.
Gibt ja aber auch von der deutschen Podcast-Liga, von der deutschen Eishockey-Podcast-Liga dann immer Strafen, wenn man sich negativ gegenüber den Schiedsrichtern äußert. Ja, das wollen wir natürlich vermeiden, ja.
Deswegen konnten wir ja auch die Best of Seven nicht schreiben, weil wir gesperrt waren am Wochenende, ne? Jetzt wisst das, ne? Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Also, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so eine katastrophale Schiedsrichterleistung gesehen habe. Es war, also wie viel Fehlentscheidungen da getroffen wurden, was Strafen angeht, was Abseits, was Icing. Vor dem 2-1 war der Puck oben im Fangnetz. Also es, und das Schlimme war, es ging alles in eine Richtung. Jetzt kann sich die DEG nicht, dass er denkt, DEG-Fanboy, kann sich die DEG dieses Jahr nicht grundsätzlich über Schiedsrichter beschweren. Erinnert euch, vor 2 Wochen war es, glaube ich, als der Hirano irgendwie 47 Meter im Abseits stand und dann das entscheidende Tor gegen Landshut geschossen hat, hat die DEG von einem Schiri-Fehler sehr, sehr, sehr profitiert. Ne? Also es ist jetzt nicht dauerhaft, dass da irgendwie eine Verschwörung gegen die große DEG läuft, überhaupt nicht. Aber gestern, es war einfach katastrophal, wirklich. Also sowas Schlechtes habe ich, glaube ich, wirklich noch nie gesehen wie die Leistung gestern.
Ein Flop haben wir auch noch, das ist der EV Landshut. War schon mal richtig gut in dieser Saison, war schon mal vorne dabei, aber jetzt 3 Niederlagen in der vergangenen Woche. 1-5 Bietigheim, 3-6 Ravensburg, 2-5 Kassel, da waren zumindest Uwe Krupp und die Fans zufrieden mit dem Spiel, aber es war trotzdem eine Niederlage. Macht also 16 Gegentore in diesen letzten 3 Spielen. 47 in den letzten 10 Spielen hat der Kollege Schwickerath ausgerechnet. Das sind ja fast 5 pro Spiel. Und in der Formtabelle letzter, da gehe ich mal davon aus, das sind die letzten 5 Spiele, die du dir angeschaut hast.
10
Spiele,
also,
okay.
Also in diesen 10 Spielen gab es nur 2 Siege und 8 Niederlagen. Und wenn wir überlegen, wo Landshut jetzt zuletzt noch stand, vor gar nicht allzu langer Zeit, war das ja noch ein Team, was Heimrecht im Viertelfinale hätte, wenn die Saison vorbei gewesen wäre. Jetzt müssen die Landshuter darum kämpfen, dass sie überhaupt Heimrecht in der ersten Runde hätten, weil sie haben jetzt nur noch 1 Punkt Vorsprung auf Platz 9. Also das ist wirklich, da geht es echt richtig bergab in Landshut, muss man sagen. Wobei, wie gesagt, das Kassel-Spiel war jetzt wieder, abgesehen vom Ergebnis, schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also ist jetzt nicht alles verloren da, aber die Entwicklung ist keine gute aktuell in Landshut.
Wir tun das, was viele DEL-Spieler auch gern machen würden. Wir gehen rüber. Wir gehen rüber in die NHL. Und da ist natürlich der erste Top. Ist nicht nur rein NHL, aber NHL Olympia. Leon Dreisaitl. Erstens 600. Assist am Wochenende für ihn. Und er ist als Fahnenträger bei den Olympischen Spielen nominiert. Neben Johannes Rützig, nordischer Kombinierer, und Tobias Wendel, Rodler. Bei den Frauen sind das Laura Nolte, Bobfahrerin, Skispringerin Katharina Schmidt und Snowboarderin Ramona Hofmeister. Da würde ich jetzt sagen, vom Namen her auf jeden Fall Dreisaitl, der Größte mit Abstand auch. Aber ihr wisst das auch, bei den Olympischen Spielen geht es jetzt nicht nur nach Namen und irgendwie Einkommen, sondern natürlich auch, was hast du für sportliche Leistung schon ja auf diesem Olympia-Niveau gezeigt. Dreisaitl ja bei seinen ersten Olympischen Spielen, aber könnte gleich Fahnenträger sein.
Ja, und ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, ehrlich gesagt, weil natürlich ist das ein Superstar und einer der besten deutschen Sportler ever wahrscheinlich und aktuell vielleicht sogar der beste deutsche Sportler, den es überhaupt gibt. Aber er hat bei Olympia nun mal ja noch gar nichts gerissen. Also kann er nichts für, weil er durfte ja bisher nicht teilnehmen. Ne? Aber ich finde es trotzdem ein bisschen komisch, weil wenn da andere Beisen, die sogar schon olympische Goldmedaillen gewonnen haben und er hat halt, wie gesagt, noch nicht mal einmal Olympia und nur aus der Nähe erlebt und dann soll er die Fahne tragen. Weiß ich nicht, ist mir auch scheißegal, wer die Fahne trägt, aber es ist ja schon so eine Auszeichnung für so Sportler und ja, also wie gesagt, ihm selbst kann man da keinen Vorwurf machen, ne? Er wäre ja längst bei Olympia gewesen, aber er war es halt nicht und dann weiß ich nicht, ob er der Richtige ist, um die Fahne zu tragen.
Sprechen wir über einen anderen, der nicht bei Olympia dabei ist, nämlich Evan Bouchard, Verteidiger von den Edmonton Oilers. 6 Punkte, 3 Tore, 3 Vorlagen beim 6-5 nach Verlängerung gegen Washington. Heißt also auch mal schnell einen Hattrick ausgepackt. Insgesamt steht er bei 55 Punkten, Rang 3 in der Liga, aber eben nicht für die Olympischen Spiele nominiert. Und Bouchard hat in diesem Spiel etwas geschafft, das vor ihm genau ein Verteidiger in der NHL-Geschichte geschafft hat, nämlich 6 Punkte und 8 Schüsse aufs Tor. Die Liste heißt Evan Bouchard, Bobby Orr. Nicht so schlecht.
Ganz nett, würde ich sagen. Wir müssen aber natürlich eigentlich über das größte Thema des Wochenendes reden, über jemanden, der gar nicht gespielt hat. Aber er ist zumindest wieder zurück, nämlich Linus Ullmark. Wir hatten drüber gesprochen in den in den 10 Minuten war das letzte Woche. Erinnert euch, Linus Ullmark hat am 27. Dezember sein letztes Spiel gemacht für Ottawa gegen Toronto. Danach war er weg und erstmal hieß es nur persönliche Gründe und dann kamen ja diese ganzen Gerüchte auf. Ja, der hätte seine Frau betrogen und dann hätte er erzählt, das machen aber alle aus der Mannschaft bei Auswärtsfahrten. Dann hätte die Frau das den anderen Partnerinnen der Spieler erzählt. Es gäbe riesen Stress, manche hätten sich schon getrennt, die ganze Mannschaft würde ihn hassen, er sei raus. Und dann hat ja Ottawa selber schon eine Stellungnahme abgegeben und gesagt, das stimmt überhaupt alles gar nicht. Das sind alles für erfundene Geschichten und Lügen. Und Ullmark selber hat ja vergangene Woche, wir sprachen drüber, dieses Interview gegeben, dass er mentale Probleme hat, dass er komplett fertig gewesen sei und Angstzustände, Panikattacken während und vor dem Spieler gegen Toronto. Und dann ist er halt in dieses Hilfsprogramm von Liga und Spielergewerkschaft. Die Senators selber hatten ihm auch einen Plan aufgestellt, haben sich also alle zusammen darum gekümmert. Und jetzt war er ja vergangene Woche schon wieder zurück, hat trainiert und jetzt stand er erstmals wieder in der Aufstellung. Und das ist natürlich ein absoluter Top, dass Linus Ullmark anscheinend auf dem Weg der Besserung ist. Und jetzt zumindest wieder Teil des Teams ist. Er hat noch nicht gespielt, das wird wahrscheinlich die Tage passieren, aber zumindest war er schon wieder auf der Bank. Und ich würde sagen, er hat ein nettes Spiel gesehen. Denn Ottawa gewann 7:1 gegen Vegas.
Dann schauen wir rüber zu den Flops, würde ich sagen, und zu Mitch Marner, beziehungsweise irgendwie so die Reaktionen auf seine Rückkehr nach Toronto, wird er erstmal ausgebuht. Dann läuft natürlich so ein Tribute-Video, da gibt's schon wieder Applaus und Jubel. Am Ende gewinnt dann Vegas mit 6:3 gegen die Toronto Maple Leafs. Marner bleibt ohne Punkt, was bei 6 Toren, die seine Mannschaft schießt, natürlich auch irgendwie unwürdig ist oder untypisch ist. Und am Sonntag dann 1:7, wie angesprochen, eben in Ottawa, und er hat einen Penalty verschossen. Aber ja, was machen wir mit dieser Reaktion der Fans? Ist ja irgendwie so ein bisschen, hast du da, glaube ich, mitbekommen, so ein bisschen hin und her gerissen sind sie, glaube ich, auch die Fans. Einerseits natürlich dankbar für das, was er für das Team getan hat. Andererseits enttäuscht, dass er gewechselt ist. Schwierig.
Ja, total schwierig. Also es ist ja das Phänomen, dass ja sehr, sehr viele Spieler aus der GTA, aus der Greater Toronto Area kommen, aber dann meistens nicht für die Leafs spielt, weil sie halt den Druck zu hoch empfinden. Er ist von den Leafs gedraftet worden, war also einer der absoluten Homeboys, der da ein Superstar war, aber hat in den Playoffs natürlich selten so gespielt wie in der Hauptrunde und ist in den letzten Jahren fast persönlich alleine dafür verantwortlich gemacht worden, dass es bei den Leafs dann eben nicht lief. Und er ist abgehauen, weil er sich irgendwie dachte, ja, irgendwie wird das hier nichts mehr. Und jetzt ist er anscheinend einer der meistgehassten Menschen in dieser Stadt. Und ich finde es ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Also ja, natürlich kann man ihn sportlich kritisieren, dass er eben in den Playoffs nicht das gezeigt hat, was er eigentlich vom Potenzial her könnte. Aber in so einem Mannschaftssport so einen persönlich dafür verantwortlich machen und der nun wirklich die Leafs im Herzen hat, den dann so auszubuhen und so tun, als hätte er den Verein betrogen oder so. Boah, ich finde es schwierig, ehrlich gesagt.
Und vielleicht immer ganz kurz die Zahlen auch dazu. So schlecht sind die Statistiken nämlich in den Playoffs auch nicht von Mitch Marner. 0,9 Punkte pro Spiel, also 63 Punkte in 70 Spielen. Aber es war schon so oft, wenn die...
Gerade bei den Entscheidungen.
Genau, wenn die Serie... Brauchen wir nicht wieder aufrollen, aber gab es dann die Statistiken, wie er, was er für Statistiken irgendwie Spiel 4-7 oder so hat. Oder dann eben in Possible Clinchers oder was weiß ich. Da war er dann punktemäßig nicht mehr so da. Und das ist halt eben auch ein Spieler, der sich über das Scoring definieren muss, weil das seine größte Qualität ist.
Ja, reden wir mal über noch was Positives. Es gab wieder diverse Hattricks. Ich habe eben irgendwo gelesen, dass es allein im Januar jetzt schon 25 Hattricks gab und das irgendwie fast ein Rekord ist.
26 Tagen ist brutal, oder? Fast jeden Tag ein Hattrick.
Brooke Nelson hat einen gemacht, Mason Marchment, Owen Tippett, Brad Sedeky. Also da geht's richtig ab. Und vor allem Nelson, wo wir eben darüber gesprochen haben, dass Evan Bouchard ja nicht bei Olympia dabei ist. Brooke Nelson ist ja dabei. Und also für die USA.
Andere Position, anderes Land.
Natürlich, genau. Stürmer der USA anstatt ein Verteidiger für Kanada. Natürlich andere Position. Aber gibt's hier immer noch so jemand wie Herrn Robertson, wo viele Leute sagen würden, was macht der Nelson? Dann nimm den Robertson mit. Aber Nelson, 13 Tore in den letzten 13 Spielen. Also seit er nominiert ist, ist er nicht wirklich schlechter geworden. Er ist sogar ziemlich stark. Hat, wie gesagt, einen Hattrick geschossen beim 4-1 von Colorado in Toronto. Und ja, grundsätzlich ist das eine ordentliche Saison. Und ich finde, den kannst du mitnehmen, ne?
Vor allem, weil er auch noch mehr Qualitäten hat als das Scoring. Ne? Er bringt halt dann einfach tiefer auf der Center-Position. Je nachdem, wo er spielt, aber hat jetzt nicht nur die Rolle, dass er scored. Gut auch Buffalo, Pittsburgh, Boston, Florida, nur gewonnen am Wochenende. Stehen alle auf einem Playoff-Platz im Osten. Und ich würde mal sagen, bei 3 dieser 4 Mannschaften war das nicht so zu erwarten. Bei Florida natürlich als zweifacher Titelverteidiger, Buffalo, Pittsburgh, Boston, dass die und auch noch spät im Januar auf dem Playoff-Platz stehen, hätte man, glaube ich, vor der Saison nicht so gedacht.
Ja, das Gleiche gilt auch vielleicht für Anaheim und Utah. Also klar, das sind jetzt schon Mannschaften, die vor der Saison gesagt haben, wir wollen in die Playoffs, aber die haben auch jetzt wieder ein paar Siege aneinander gereiht und stehen im Westen halt auch auf dem Playoff-Platz. Da kommen wir mal zu den Teams, wo es so gar nicht läuft. Es gab auch relativ viele, die alles verloren haben zuletzt. Also New York Rangers haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen, dass bei denen gar nichts mehr geht. Gibt es ja auch jetzt so Trade-Gerüchte um Artemi Panarin, dass der weg soll. Dann die
ja, und wieder dieser offene Brief, der nächste offene Brief. Ne? Ja. Also das ist irgendwie nur offene Briefe da bei New York Rangers.
Briefeschreiber verein mittlerweile, ne? Vielleicht sollten sie sich darauf konzentrieren und schöne Postkarten rausbringen oder so. Also, Rangers, Leafs, Islanders, Canadiens, Canucks, Blues, Jets, Flames, Blackhawks. Alle verlieren alles. Und das sind auch alles Teams, die nicht gerade auf Playoff-Platz stehen, abgesehen von den Canadiens. Also die Liga differenziert sich jetzt doch so ein bisschen aus. Aber um nochmal kurz auf die Canadiens zu kommen. Was ist denn mit Herrn Montembeau los? Ne? Also die vergangene Saison noch der Supertorwart, da wurde er ja schon fast verglichen mit den großen Torwartlegenden des Clubs, und aktuell geht gar nichts. Und jetzt war ja Boston ein wichtiges Spiel, nicht nur von den Emotionen her, auch für die Tabelle, und dann hat er wieder nichts gerissen. Das hat er gehabt, 81% Fangquote nur, die letzten drei Spiele alle unter 86. Er ist einer der schlechtesten Torhüter, wenn wir so auf Goals Saved Above Expected und sowas gucken, oder auf Fangquote oder auf Gegentorschnitt. Also da funktioniert wirklich überhaupt nichts mehr. Trotzdem, wie gesagt, sind die Canadiens noch auf einem Playoff-Platz, aber wäre Montembeau so stark wie vergangene Saison, würden sie noch deutlich weiter oben stehen in der Tabelle.
Der nächste Torwart in unseren Tops und Flops, und es ist wieder ein Top, und er hat zwar kein Tor geschossen, aber er hat schon mal in der DEL ein Tor geschossen,
das stimmt,
wenn auch
das stimmt.
Kein richtiges, aber es wurde gewertet für ihn. Aber jetzt hat Arno Tiefensee auch seinen ersten Shutout gefeiert in der AHL. 23 Saves beim 5:0 der Texas Stars bei den Rockford Icehawks. Der nächste Spieler, der hier positiv auftaucht, aber nicht für die Olympischen Spiele nominiert ist, aber Arno Tiefensee kommt auch in der AHL so richtig in Schwung.
Und wir haben noch einen, der ist aber dominiert, der ist auch ein Top, der hat jetzt nichts Großartiges gerissen, aber zumindest ist Wojciech Stachowiak wieder fit. Der hatte ja ein paar Spiele verletzt ausgesetzt, aber er sagt, jetzt kann man auch in der aktuellen Ausgabe der Eishockey News lesen: Macht euch keine Sorgen, ich bin bei Olympia dabei. Also er ist jetzt wieder auf dem Damm.
Wir bleiben bei der Torwartposition und schauen in die PWHL. Das ist gut für Kanada, das ist nicht so gut aktuell für Sandra Abstreiter. Anne-Renée Desbiens, die kanadische Torhüterin, ist kurz vor den Olympischen Spielen, aber eigentlich schon die ganze Saison in absoluter Topform. Jetzt 3-1-Sieg von Montreal gegen Ottawa, 23 von 24 Schüssen gehalten. Die schlechteste Fangquote von Anne-Renée Desbiens in einem Spiel in dieser Saison: 90,5%. Die schlechteste Quote.
Das ist schon
sonst
krass.
Immer drüber und oft auch mal 92, ja. 95, 96%. Über die komplette Saison sind es 95,1%. Das ist gut für die Victoire, das ist gut. Für Kanada ist natürlich ein bisschen blöd. Für Sandra Abstreiter, die ja möglicherweise hinter der besten Torhüterin der Welt. Gut, da würde jetzt sagen Aaron Frankel.
Oh, Frankel würde auch sagen, ne?
Genau,
hallo,
ja.
Ich spiele auch noch mit.
Ja, aber eine der besten Torhüterinnen der Welt hat Sandra Abstreiter vor der Nase, und die spielt halt für Montreal und spielt richtig gut.
Ja,
und
dass wir Demier gegen Frankel im Finale sehen, ist jetzt auch nicht ganz so unwahrscheinlich. Übrigens noch ein Top aus der PWHL. Vancouver gewinnt beide Spiele relativ souverän. 5-0 gegen Toronto, 3-1 in Seattle. Und Frau Jupp-Smith kriegt immer mehr Eiszeit. Beim Spiel gegen Toronto waren es 18 Minuten, also war sie richtig gut dabei. Jetzt waren es, heute Nacht waren es dann nur noch 11, 10. Also klar, ist wieder ein bisschen runtergegangen, aber sie ist jetzt weit mehr als so eine Ergänzungsspielerin, die für ein paar Minuten am Abend auf Eis darf. Ne?
Und zum Abschluss haben wir noch eine sehr, sehr schöne Geschichte aus der Schweiz, denn Patrick Obrist ist zurück.
Genau, der hatte ja eine Krebserkrankung, also der musste so richtig Chemotherapie machen und alles, und ist kurz davor noch zum Kapitän ernannt worden. Dann kam halt die Diagnose, er hat jetzt natürlich monatelang ausgesetzt, aber er kam jetzt zurück, er spielt in Olten in der zweiten Liga, und was macht er? Direkt ein Tor. Ist dann auch das Kapitän, wie gesagt, aufs Eis gegangen und schießt sofort ein Tor, macht das 1-1, am Ende gewinnt Olten mit 3-2 gegen die GCK Lions, das ist ja quasi das Farmteam aus Zürich.
Und damit schicken wir euch in die neue Woche, die natürlich am Dienstagabend schon wieder einen kompletten DEL-Spieltag, der letzte vor der Olympiapause, bereithält. Und natürlich werden wir darüber auch wieder sprechen in den 10 Minuten Eishockey. Wenn ihr bei Steady noch nicht dabei seid, steady.de/bisselhockey. Da bekommt ihr jeden Wochentag mittags immer die 10 Minuten Eishockey, einen kurzen Podcast, und auch am Wochenende unseren Text, die Best of Seven, die Highlights unserer Eishockey-Woche. Also steady.de/bisselhockey. Und damit sage ich danke an Bernd Schwickerath.
Ich sage danke an Christoph Fetzer und Dustin Schreimeier.